Herr Jesus, obwohl du unsichtbar bist, bist du hier. Und das ist unser Glaube, dass wir dich sehen mit den Augen unseres Herzens. Wir bitten dich, dass du uns segnest jetzt durch deinen Geist mit Wahrheit, mit Erkenntnis, besonders mit dem, dass du da bist und dass du persönlich zu uns sprechen möchtest. Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Morgen. Am ersten Sonntag im Monat feiern wir immer das Abendmahl, oftmals vor der Predigt, aber wenn es zur Predigt gut passt, dann kommt erst die Predigt, so auch heute. Das Thema ist, ihr könnt es gerne anwerfen, das Thema ist die Liebe Gottes, das haben wir heute schon mehrfach gehört und auch besungen. Okay, das ist noch nicht die PowerPoint, aber okay. Ja, ich starte eine kleine Predigtreihe, mal sehen, wie lang sie geht. Sie heißt Kaleidoskop der Liebe Gottes und heute der erste Teil, das Vorbild der Liebe Christi. Ein Kaleidoskop der Liebe Gottes. Nun, ich muss gestehen, obwohl ich nun schon Jahrzehnte-Pastor bin, ja, ich glaube, ich kann Jahrzehnte sagen, habe ich noch nie eine Predigtreihe über die Liebe gehalten. Das geht ja eigentlich gar nicht. Denn die Liebe ist ja das Wichtigste, das Zentralste. Natürlich habe ich über viele Aspekte der Liebe gepredigt. Nicht, dass das nie vorgekommen ist. Aber so mal als zentral, so über die Liebe zu predigen. Und ich sage auch mal ein bisschen, glaube ich, warum das so ist. Ich will jetzt keinen auf die Füße treten, aber ich mag VW Golf nicht so gerne. Gibt's Golffahrer hier? Gibt's ein paar, ne? VW Golf. Ich sag mal warum. Es gibt so viele davon. Und ich mag immer ein bisschen was anderes. Das hat jetzt gar nichts gegen VW, nichts gegen Golf, das sind gute Autos, deswegen gibt es ja so viele davon. Und wenn ich höre, die Liebe Gottes, dann geht mir das ein bisschen wie VW Golf, dann denke ich, ja, Liebe Gottes, das sagt jeder, das ist irgendwie Liebe, was ist Liebe, das ist ja ein Wort, da kannst du ja alles reinpacken und auch nichts. Ja? Wie oft wird gesagt, ich liebe dich und ist da wirklich was dahinter? Also Liebe, das ist so groß und so allgemein und wird so oft benutzt. Ach. Aber gut, das ist meine Schwäche, die ich hier gerade gestehe. Die Liebe ist das größte und das zentralste Thema überhaupt. Und die Liebe möchten wir auch ein bisschen definieren in dieser Predigtreihe. Aber besonders möchten wir sie erfahren und erleben, denn darum geht es. Wir sind ja hier nicht in der VHS, ist auch gut, Vorträge, wo man was lernen kann. So, wir sind in der Kirche, in der Gemeinde. Und da geht es darum, dass wir den lebendigen Gott erfahren und erleben. Durch sein Wort, durch die Wahrheit, dass etwas in unseren Herzen passiert, das ist, worum es geht. Und die Liebe ist und bleibt das Größte. Wir haben das schon gehört, Heiko hat das gelesen aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist das, was bleibt. Und da sage ich mal noch so einen anderen Aspekt. Wir sind ja Pfingstler und ich war auch oder bin charismatisch. Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Gibt es da Unterschiede? Also eigentlich von der Theologie ist das sehr, sehr nah beieinander. Und dann gab es oft von den, ich sag mal, wiedergeborenen Christen, die nichts mit den Geistesgaben anfangen können, die haben immer 1. Korinther 13 betont. Und ich denke zum Beispiel an die Zeit als Theologiestudent, wir haben dann immer gesagt, ja, das ist schon richtig mit der Liebe, aber wir sollen streben nach den Gaben, steht da. Also, ja, die Liebe ist das Größte, aber wir sollen nach den Gaben streben. Und dann haben wir immer die Geistesgaben betont. Aber wenn man ehrlich und nüchtern hinschaut, die Liebe ist und bleibt das Größte. Die Liebe ist das Größte, es ist das Wichtigste und es ist auch das, und das behaupte ich einfach mal, auch wonach du dich in deinem Herzen am meisten sehnst. Wir alle haben so, ich möchte mal so ein Bild gebrauchen, eine Metapher, wir haben so einen Tank, einen Liebestank und jeder von uns hat das Bedürfnis, dass dieser Tank sich füllt und immer wieder gefüllt wird. Wenn dein Liebestank nicht gefüllt ist, dann bist du in der Gefahr, krank zu werden. Vielleicht depressiv oder auch andere Krankheiten. Wir als Menschen allgemein, wir sind geschaffen dazu, dass der Gott, der selber sagt, er ist die Liebe, dass er uns füllt. Wenn das nicht der Fall ist, füllen wir uns mit allen möglichen, was uns auch eine Zeit lang über Wasser hält, aber wir haben einen beständigen Mangel, weil wir brauchen die Liebe Gottes. Ein Kaleidoskop der Liebe Gottes. Ich habe dann in der Vorbereitung auf diese Predigt darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich die Liebe Gottes ein Stück weit veranschaulichen. Und ich habe gemerkt, man braucht ja nicht viel Bibelwissen. Man kann ja einfach mal ein bisschen so durch die Bibel ein bisschen nachdenken, was steht da. Und man stellt fest, die Liebe Gottes hat so viele Facetten, so viele Arten, so viele Ausdrucksweisen, so viele Betonungen. Ich glaube, da werden wir nicht fertig in unserem Leben hier auf Erden, das zu begreifen und anzuschauen, die vielen Facetten der Liebe Gottes. Und da bin ich auf diesen Gedanken vom Kaleidoskop gekommen. Wisst ihr, was ein Kaleidoskop ist? Also jetzt ist es hier an. Ja. So. So etwas siehst du, wenn du durch ein Kaleidoskop schaust. Ja? Kaleidoskope gibt es in klein, in groß. Ein Kaleidoskop ist etwas, so ein Rohr, ja? Ein kleines Röhrchen, wie so ein Fernrohr. Aber in diesem Kaleidoskop, da sind so Splitter drin, farbliche Splitter aus Glas oder Kunststoff. Und wenn du da durchschaust, und du solltest es irgendwie in die Lichtquelle halten oder in die Sonne, und wenn du das dann langsam drehst, dann fallen diese kleinen Steinchen immer um, und weil da drin aber eine Mechanik ist, eine Ausrichtung ist, dann entstehen immer solche Muster, wie wir hier vorne gerade sehen. Und ich habe gedacht, das ist eine Illustration für die Liebe Gottes, ja, weil die Liebe Gottes, die ist unerschöpflich. Also wenn wir im Himmel ankommen, ich bin mir ziemlich sicher, dann werden wir alle nochmal staunen und sagen, wow. Boah, also das habe ich ja noch nicht auf der Erde vorher gesehen. Wie wir gehört haben, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ja? Alles, was wir bisher erkannt haben von Christus, von der Liebe Gottes, von seiner wunderbaren Schöpfung, ist alles nur ein Puzzleteil vom Ganzen. Niemand von uns hat komplett die Liebe Gottes bis jetzt gesehen, erfasst, begriffen, gefühlt. Wir haben alle nur ein Stück davon. Und wenn wir in den Himmel kommen, ich glaube, das wird einer der Effekte sein, ist, dass wir den Mund gar nicht mehr zukriegen. Und also nochmal, für alle, die denken, Himmel ist vielleicht langweilig, ja, immer nur Halleluja und Harfe auf der Wolke, das ist nicht Himmel. Himmel wird sein, diesen Gott, den wir ansatzweise hier schon erleben können. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade im Lobpreis ging, aber mich hat Gott total berührt. Gedacht, Herr, nicht so viel. Ich muss jetzt gleich predigen. Ja, sonst, ich will hier nicht stehen und nur weinen. Also ich war sehr berührt gerade. Und das war wieder so ein Stück von der Liebe Gottes. Und da werden wir alle so staunen. Ein Kaleidoskop der Liebe Gottes. Warum ich diese Illustration gewählt habe, ist auch, weil das Wort so schön ist. Wörtlich heißt Kaleidoskop schöne Dinge sehen. Schöne Dinge sehen. Wenn wir Gott sehen, dann sehen wir schöne Dinge. Wenn wir Christus sehen, sehen wir schöne Dinge. Weil wir sehen die Liebe Gottes. Und das ist schön. Daran können wir uns laben. Ja, altes Wort. Das können wir genießen, das können wir empfangen, da können wir staunen. Und unser Liebestank füllt sich. Und das macht uns stark, das macht uns frei. Und das macht uns auch frei von unserem alten Ego, sodass wir die anderen sehen und dass wir andere Menschen lieben. Es ist so schön, was wir auch gerade gesungen haben. Die Liebe Gottes zerschmilzt auch den Hass. Und das ist ein Thema dieser Welt, aktuell. Hass. Hass und Gier. Diese finsteren Werke, die so viel kaputt machen gerade auf dieser Welt. Ich will jetzt nicht in politische Themen gehen, aber die Antwort sind nicht noch mehr Raketen. Die Antwort sind nicht Atomsprengköpfe. Die Antwort sind nicht Zäune. Die Antwort ist die Liebe Gottes. Amen. Die Antwort ist die Liebe Gottes. Und wenn es die Liebe Gottes nicht gibt, sind wir hoffnungslos verloren. Aber es gibt die Liebe Gottes. Und wenn wir diese Liebe Gottes empfangen und in dieser Liebe Gottes unterwegs sind, wenn wir diese Liebe Gottes weitergeben und wenn Menschen in diese Liebe Gottes hineinkommen, indem sie Christus erkennen, gerettet werden, dann zerschmilzt der Hass. Das ist meine Hoffnung, dass Menschen, die jetzt noch darüber nachdenken, auf welchem Marktplatz sie sich selbst in die Luft sprengen wollen, um noch mehr Menschen in den Tod mitzureißen, um in ihrem Denken Gott zu dienen. Wenn solche Menschen Christus erleben und Christus erfahren, dann wird der Hass schmelzen. Und dann werden sie ganz andere Dinge tun. Und diese Zeugnisse gibt es, auch in dieser Zeit. Das sollte unser Gebet sein und unsere Ausrichtung. Es gibt so viele Facetten der Liebe Gottes. Es gibt die sich aufopfernde Liebe. Christus, wir kommen gerade von Karfreitag, von Ostern. Karfreitag, der sich aufopfernde Christus, das ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes überhaupt. Ich muss sagen, manchmal wundere ich mich ja, wenn man so hört von Versteigerungen von Bildern. So, da gibt es Bilder, wo ich denke, naja, das hat mein Sohn mit 5 Jahren auch hingekriegt. Da ist irgendwie der Becher umgekippt da mit den Malfarben und auf das Blatt. So, und jetzt so ein Bild, 350.000 Euro wird das versteigert, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist doch nicht 350.000 Euro wert. Aber wie viel wert ist das Bild? Was ist der Wert von so einem Bild? Es ist 350.000 Euro. Weil jemand bereit ist, diesen Preis zu zahlen, ist es 350.000 Euro wert. Ob wir das verstehen oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, es ist unglaublich. Aber es gibt dann Menschen, die zahlen 350.000 Euro für ein Bild. Warum erzähle ich das? Wie wertvoll bist du? Wie wertvoll bist du? 1.000 Euro? 350.000 Euro? 1 Million? Wie wertvoll bist du? Du erkennst den Wert daran, an dem Preis, den jemand dafür bezahlt. Daran erkennst du den Wert. Und da sind wir bei der Liebe Gottes. Für dich, und ich sage, das gilt ausnahmslos für jeden, der heute in diesem Raum ist, ob du es bisher erkannt hast und glaubst oder nicht. Es gilt für jeden. Für dich hat jemand sein Leben gelassen. Das war der Preis. Christus kam in diese Welt. Er hat gesagt, dich will ich. Du bist mir verloren gegangen, du bist dem Teufel auf den Leim gegangen, du glaubst alles Mögliche, du bist in Sünden gefangen, aber dich will ich. Und dafür bezahle ich den Preis. Christus hat nicht mit dem Scheckbuch für dich bezahlt, er hat nicht einen Betrag überwiesen von einem Konto, er hat nicht etwas bezahlt. Er hat sein Leben gegeben. Er hat mit seinem kompletten Leben bezahlt. Er hat gesagt, dich will ich, dazu muss ich aber eine Brücke bauen, weil du kannst nicht rüber in die Liebe Gottes, du kannst nicht zum Vaterherz Gottes, du kannst nicht dahin, wo Gott ist, weil du bist verloren in deinen Sünden, du kannst es nicht, das ist keine Chance. Aber ich baue die Brücke, ich bin die Brücke, ich gebe mein Leben, ich gebe mich komplett, ich bezahle dafür. Weil damit du mit dem Heiligen Gott in Kontakt kommst, das geht nicht mit der Sünde. Wir müssen die Sünde irgendwie abwaschen, wir müssen das loswerden. Aber du kannst das nicht selbst. Aber ich mache das für dich. Das ist die Liebe Gottes. Und wenn du das erkennen durftest, irgendwann in deinem Leben, vielleicht vor 15 Jahren, vielleicht vor 35 Jahren schon, vielleicht noch länger her, vielleicht hast du das vor ein paar Wochen erkannt, dann sage ich dir, du bist der glücklichste Mensch auf Erden, denn das ist das Größte und das Wichtigste, was es nur gibt. Bachelor, Master, Abschluss, Doktortitel, gute Dinge, ja, sei froh, wenn du lernen kannst, wenn Gott dich begabt hat, aber das Größte ist das nicht. Ein Haus zu besitzen oder nicht, das ist nicht das Größte. Das Größte ist, wenn du das Geschenk hast von Gott, dass er das Licht in deinem Herzen angemacht hat, dass du wusstest, du warst hoffnungslos verloren, aber da ist doch irgendwie ein Gott, der Liebe ist. Und wenn du erkennst, dass Christus deine Brücke ist und dass du über diese Brücke gehst und dass du in die Liebe Gottes hineinkommst, es ist und bleibt das Größte und das Wichtigste. Ich muss immer und immer wieder daran denken, als ich als Teenager total einsam und verloren, ich hatte eine gute Familie, aber ich war auf der Suche nach dem Leben, nach Wahrheit, nach Sinn. Was ist es denn? Worum geht's eigentlich? Wofür soll ich leben? Karriere, das allein kann es nicht sein. Schaffe, schaffe, Häusle baue, das kann es nicht sein. Alles nicht schlecht, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist es doch nicht, wonach mein Innerstes dürstet und hungert, aber ich wusste nicht, was ist es denn? Und da muss man sich mal vorstellen, es gibt heute, glaube ich, 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Ich weiß nicht, wie viele es gab, als ich 18 war. Waren es 6 Milliarden? Ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal 6 Milliarden. 6 Milliarden Menschen auf der Erde. So, wie wichtig ist dann ein so ein Carsten Buck, der da in Wetter an der Ruhr in seinem Zimmer sitzt? Puh. Das ist ja wie ein Sandkorn in so einem riesen Sandhaufen. Das ist ja irgendwie gar nichts, unbedeutend, wichtig. Wem soll das wichtig sein? Und dann hat der allmächtige Gott es sich vorgenommen. Er hatte einen Plan. Er hatte eine Leidenschaft, eine Sehnsucht und er hat gesagt, so den will ich. Und dann hat mir jemand Zeugnis gegeben, dass es Jesus gibt und ich konnte das nicht glauben. Und dass es Gott gibt und dass Gott Liebe ist. Und dann ist er gekommen in mein Zimmer, wo ich gebetet habe, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Als Nobody, als... Und wo wir gerade gesungen haben, was ist der Grund? Was ist denn der Grund? Warum hat Gott denn gesagt, na den Carsten Buck in Wetter an der Ruhr in seinem Zimmer, den will ich haben. Was ist denn der Grund? Ja, weil ich so schlau war. Ja, weil ich so ein toller Mitarbeiter mal für Gemeinde werden kann, hat Gott sich gedacht, jo, wenn ich den Carsten Buck nicht kriege, boah, dann kann ich gar nicht meine Gemeinde bauen, der ist so gut. Ihr versteht mich, das ist Quatsch. Das war nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Was ist der Grund, dass du heute hier bist und das Evangelium hörst? Was ist der Grund? Dein schönes Aussehen, deine Smartheit, dein Reichtum? Was ist der Grund? Es gibt nur einen Grund, es ist die Liebe Gottes. Er hat sich's vorgenommen, er hat gesagt, den hole ich mir, die hole ich mir. Ich werde gucken, welchen Weg ich finde. Wer wird irgendwie den Mut haben, aus dem Umfeld mal irgendwie von mir Zeugnis zu geben? Und Engelscharen, und ich weiß es ja nicht, was er alles in Bewegung setzt. Ich möchte dir nur heute sagen, und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ich wünsche mir so, dass wir das nochmal frisch nehmen und sagen, danke, Jesus. Der Grund, die Motivation war deine Liebe. Ohne deine Liebe wäre ich hoffnungslos verloren. Dann wäre ich wirklich, wie Jacques Monod, ein Philosoph, ein atheistischer Philosoph, sagt, dann wäre ich wirklich... ein einsamer Zigeuner am Rand des Universums. Das ist die Sicht von Atheisten. Wir sind einsame Zigeuner am Rand des Universums. Da gibt es eine Erde und da sind Menschen drauf. Und es gibt unendliche Galaxien. Wir wissen immer noch nicht, wo hört das mal irgendwo da auf. Und das ist so eine kleine Kugel da irgendwo. Klein, Sonne ist viel größer. In einer Galaxie. Davon gibt es aber auch wieder ganz, ganz viele. Und auf dieser kleinen Kugel... unter 7 Milliarden ist einer. Was ist der Grund? Die Liebe Gottes. Christus hat gesagt, ich gehe darunter. Ich will dich. Und dafür zahle ich einen Preis. Und zwar, damit du erkennst, wie wichtig du mir bist, zahle ich den höchsten Preis, den man zahlen kann. Mein Leben. Mein Fleisch und mein Blut. Mein Leib. Und mein Blut. So sehr liebt Gott dich. Und wenn du Liebe finden willst auf dieser Erde, und Liebe ist vielleicht das größte Thema, was es gibt, schau mal, welche Liedtexte werden verarbeitet in Liedern, in Popsongs, in allen möglichen Liedern. Was ist das größte Thema? Wenn wir überlegen müssten, was denn wohl, welches Thema wird am meisten besungen? Es ist die Liebe. Warum? Weil der Mensch sich danach sehnt. Was ist das Thema in Filmen? Was ist das Thema? Wir haben alle so eine Sehnsucht, aber du musst finden die Liebe des Christus. Wenn du die Liebe des Christus nicht findest, findest du nicht wirklich die Liebe. Dann findest du gute Gefühle für eine Zeit. Ja. Aber du musst die Liebe des Christus finden. Und wenn du sagst, die habe ich noch nicht, dann bete dafür. Die Liebe Gottes ist auch erzieherisch. Sie hat viele Facetten. Die Liebe Gottes ist auch erzieherisch. Damit tun wir uns manchmal schwer. Ja, wir denken so, ja, Gott hat mich lieb, ja, was soll das jetzt? Warum jetzt das? Warum habe ich jetzt meinen Arbeitsplatz verloren? Warum das jetzt? Gott hat mich doch lieb, das kann nicht sein. Die erzieherische Liebe bedeutet, dass Gott der Vater sagt, okay, du bist jetzt mein Kind, du bist nicht irgendwer und ich habe richtig was vor mit dir. Ich werde dich wachsen lassen, ich werde dich prägen, ich werde dich stärker machen. Ich werde dich liebevoller machen. Und manchmal geht das nur durch Herausforderungen, durch die wir gehen. Das ist die erzieherische Liebe. Der Hebräerbrief sagt, ja, wundert euch doch nicht, wenn ihr durch Herausforderungen geht. Wundert euch doch nicht. Das ist doch gerade ein Zeichen, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr Söhne des Vaters seid, weil der Vater, der erzieht euch. Deswegen ist es. Es ist auch die Liebe Gottes. Obwohl wir manchmal in solchen Zeiten denken, oh, Gott hat mich nicht mehr lieb. Aber das ist auch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist, er nimmt dich an, wie du bist, und er lässt dich nicht, wie du bist. Und dann ist immer die Herausforderung, ob wir dann sagen, okay Gott, ich verstehe, nächstes Level, du willst mich prägen. Okay, das machst du, weil du mich lieb hast. Oder ob wir dann zweifeln an der Liebe Gottes, das ist etwas, woran dann der Geist Gottes an uns arbeitet. Die Liebe, es ist das größte Thema. Ich möchte einen Text mit euch lesen aus Epheser 4, ab Vers 15. Epheser 4, ab Vers 15, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Stattdessen sollten wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib, damit ist die Gemeinde gemeint, der Leib Christi, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und so wächst der Leib Christi, die Gemeinde heran und wird durch die Liebe auferbaut. Das Geheimnis der Gemeinde Jesu ist die Liebe Gottes. Das ist der Kern, das ist, worum es sich dreht, weil er selbst Liebe ist. Und wenn er in unserer Mitte ist und wir an ihm angeschlossen sind, dann wächst die Gemeinde durch die Liebe. Ich sage mal zu euch Jüngeren, ich finde Technik auch gut, aber Gemeinde Jesu wächst nicht durch Technik. Gemeinde Jesu wächst durch Liebe, und zwar durch die Liebe Christi. Habe ich jetzt gesagt, Technik brauchen wir nicht? Habe ich nicht gesagt. Ist hilfreich, ja? Ist gerade ganz viel Technik hier am Werk. Und irgendwie hattet ihr vorhin in der Technik da hinten, weiß ich nicht, ein Wort der Erkenntnis oder was das war, dass die Lieder auf einmal, ja, Schriftart ein bisschen schmaler und dann passt es doch drauf, oder? Das war doch cool, der Effekt vorhin, ne? Ich weiß ja nicht, könnt ihr mir nachher mal erzählen, wie das passiert ist. Aber das war ja der Clou. Also, ich bin überhaupt nicht technikfeindlich, aber die Gemeinde Jesu wird nicht gebaut durch Technik. Die Gemeinde wird gebaut durch die Präsenz Christi. Und die Präsenz Christi ist die Liebe Christi. Und die Liebe Christi ist das, was die Menschen am meisten brauchen und suchen und wollen. Und ich bin so dankbar über Zeugnisse, über unsere Gemeinde von Menschen, die innerhalb der letzten Monate zu uns gekommen sind. Und wir haben sie gefragt, warum? Und sie haben gesagt, wir haben Liebe gefunden. Boah, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht stolz werden, oder? Aber wisst ihr, das ist es. Und wir haben alle noch so viel Mangel an Liebe, wir können es überhaupt nicht rühmen. Aber doch ist es passiert und ist es geschehen, dass Menschen gesagt haben, ich bin da zum Evangeliumshaus gekommen und Menschen sind mir mit Liebe begegnet. Die haben mir zugehört, die haben mit mir gebetet, die haben mir geholfen, die haben mir was geschenkt. Alles Ausdrücke, konkrete Ausdrücke der Liebe. Und ich sage euch, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich heute entscheiden müsste, Haben wir noch Beamer und PowerPoint und oder die Liebe? Naja, die Antwort ist einfach. Deswegen wächst Gemeinde Jesu ja auch überall, wo Liebe ist. Das ist nicht von Technik abhängig. So, und somit sind wir alle im Boot. Wir alle können unseren Beitrag leisten, dass die Gemeinde wächst. Durch Liebe. Die Liebe Christi. Die Liebe Christi. Und wisst ihr, Christus liebt die ganze Welt. Gott liebt die ganze Welt. Er sandte seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Und er ist das Haupt von uns. Steht hier, das Haupt ist Christus. Was heißt das Haupt? Nun, was heißt das Haupt? Ich frage euch mal. Was heißt eigentlich Haupt? Sagt heute kaum noch einer. Bitte? Die Autorität, auf jeden Fall. Er ist der Chef. Christus ist der Chef. Das Wort hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich auch Ursprung und Quelle. So, Christus ist beides. Ja? Er ist auch Ursprung der Gemeinde, Quelle der Gemeinde und er ist das Haupt, er ist der Chef, er ist der Boss der Gemeinde. Deswegen funktioniert Gemeinde gut, wenn jeder Einzelne sagt, Jesus ist mein Herr, ich tue, was er sagt. Und ich würde mal sagen, die allermeisten Probleme, die man in Gemeinde hat, ist, wenn irgendwer das nicht mehr sagt, obwohl er eigentlich Christ geworden ist. In Matthäus 13, da hat Jesus eine Menge Gleichnisse erzählt und das ist eins davon. Da heißt es, das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Und als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Gut, ich frage euch, wer ist der Perlenhändler? Es ist interessant, wenn man das Gleichnis liest und da gibt es noch ein zweites Gleichnis, das ist ganz ähnlich, es kommt direkt hinten dran. Und man liest das und man guckt auch in Kommentare, so wie verstehen die das, dann gibt es schon einige, die sagen, ja, das sind ja wir. Weil Gott, Christ werden heißt ja, alles verkaufen, sein ganzes Leben hingeben und ihm nachfolgen. Und das steht ja hier. Er verkaufte alles, was er besaß und kaufte die Perle. Ich behaupte, und wir schauen uns gleich noch das andere Gleichnis an. Ich behaupte, dass der Perlenhändler Christus ist. Der Perlenhändler ist Christus. Das Himmelreich, das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes unter uns, besteht darin, dass es einen Perlenhändler gibt, der Ausschau hält nach kostbaren Perlen. Und als er sie entdeckt hat, hat er gesagt, ich verkaufe alles, was ich habe, um diese Perle zu gewinnen. Ich glaube, es ist Christus. Warum? Weil Christus ist ein professioneller Sucher. Und wir nicht. Wenn es um das Reich Gottes geht, kann niemand behaupten, ja, das habe ich alles gut verstanden und mir ausgedacht, genau, und so ist das. Und dann habe ich mir gesagt, das ist so richtig und den Gott erwähle ich. Und ja, ist auch logisch, so mit dem Kreuz und so, das ist alles ganz klar. Und so habe ich das gesucht und so habe ich das gefunden. So ist es nicht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Christus. Das Reich Gottes zu verstehen, dass das Kreuz die Erlösung ist, dazu brauchst du den Heiligen Geist. Du hast niemals dir selber ausgedacht, dass das deine Erlösung ist. Aber Christus hat nach uns gesucht. Und alles gegeben, das haben wir heute schon betrachtet. Sein Leben gegeben, um zu sagen, die Perle erwerbe ich. Als ich jung war, da hat man gesagt, wenn man also eine Freundin hatte, dann sagte man dazu, meine Perle. Kennt ihr das noch? Kennt das einige? Das ist meine Perle. Sagt man heute nicht mehr, oder? Ist also out. Andere Begriffe. Aber ist doch eigentlich schön, oder? Eine Perle ist doch was Wertvolles, was Schönes. Das ist so ein schöner Ausdruck für eine Freundin. Können wir glauben, dass Christus zu uns sagt, seiner Gemeinde, das ist meine Perle. Dafür habe ich alles gegeben. Die liebe ich. Die beschütze ich. Die rette ich. Die bringe ich bis in den Himmel. da denke ich dran, da bete ich für, die bewahre ich. Da gebe ich immer wieder meinen Geist rein. Da bin ich selber unter ihnen. Warum ist Christus heute unter uns? Warum ist Christus heute unter uns? Die Motivation ist Liebe. Du kannst heute hier sein und denken, oh Mann, ich bin es nicht wert. Wenn der Pastor da vorne wüsste, was ich gestern gemacht habe, und vielleicht hast du was gemacht, was nicht gut ist, und dann solltest du auch Gott bitten, dass er dir das zeigt, dass das schlecht ist. Und dass du um Vergebung bittest und dass dein Herz wieder rein wird. Aber eines kann ich dir sagen. Du bist trotzdem heute hier, weil Christus dich liebt. Und wenn du gesündigt hast, liebt er dich immer noch. Er ist Liebe. Nur wenn du sündigst, dann wirst du selber die Liebe nicht erleben und erfahren. Dann bist du ja getrennt von ihm. Aber er liebt dich immer noch. Das ändert sich nicht. Er hat dich erwählt. Die Braut Christi, wir sind die Braut Christi, wir sind erwählt. Er hat es einfach gemacht, wir sind erwählt. Wäre es anders, könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Keine Chance. Wenn Gott sagen würde, er erwählt uns nicht, können wir ja zumachen. Das ist vorbei. Es ist alles, weil Gott uns erwählt hat. Es ist alles sein Entschluss und es ist sein bleibender Entschluss. Und seine Liebe ist, die fließt und die ist da und sein Herz fließt über und über und über. Und er hatte auch nie einen Mangel, weil er ist Liebe. Christus ist gekommen und er hat uns gesucht und er hat uns erwählt. Und hier noch, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Zweite Teil dieser Gleichnisse, das steht direkt danach oder davor, weiß ich jetzt gerade nicht. Zu dem anderen Gleichnis, Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder, verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Na, das ist ein Schlingel, oder? Ich weiß gar nicht, ob das heute so legal wäre, wenn man das machen würde. Aber gut, Jesus hat das Gleichnis erzählt. Er sagt, das Reich Gottes, und was er hier sagt, ist das Reich Gottes, das Himmelreich, das ist verborgen. So, das ist eigentlich seine Aussage an seine Hörer damals und auch das gilt auch für heute uns. Ja, das Reich Gottes ist verborgen. Ja, das Reich Gottes ist unsichtbar. Und das Reich Gottes wirst du nur sehen und erkennen und erfahren, wenn Gott dir durch die Gnade seinen Geist gibt, bei dir das Licht im Herzen anmacht, dass du sagst, ja, das ist das Reich Gottes. Und wenn Gott das nicht macht in deinem Herzen, dann hast du keine Chance. Ich kann jedem, auch jedem, der nicht an Christus glaubt, dahin zeigen. Ich kann sagen, guck mal, da ist eine grüne Wiese, das ist unser Garten, da machen wir, wenn gutes Wetter ist, könnt ihr für beten, nächste Woche vielleicht auch Picknick und so. Picknick machen wir auf jeden Fall, aber dann könnten wir auch draußen sitzen. Ich kann jedem sagen, guck mal dahin, da ist eine grüne Wiese, so, schau mal. Ja, und jeder, der nicht zu störrisch oder was auch immer ist, wird sagen, ja, stimmt, danke, ah, sehe ich. Hm? Mit dem Reich Gottes ist es anders. Ich kann nicht sagen, guck mal, da ist das Reich Gottes und guck's dir an. Ich kann nur sagen, das Reich Gottes gibt es, ich kenne es, ich lebe da drin. Bitte Gott um Gnade, dass er dir das Licht anmacht für die Augen deines Herzens und dann, ja, ich sehe das Reich Gottes. Ich sehe es. Ich sehe Jesus. Das ist der König in dem Reich. Ich sehe Gnade. Das ist der Reichtum in diesem Reich. Und ich sehe andere, die auch in diesem Reich leben. Das ist ein unsichtbares Reich, aber sehr real. Wir bilden heute einen ganzen Teil davon ab. Aber es ist so, dass wir als Menschen, die wir verloren sind in unseren Sünden, die wir keine Erkenntnis haben, die wir blind sind für das Reich Gottes und für Gott und für Jesus, wir sind wie Menschen, wie ein Mann, der so über so einen Acker geht, vielleicht ist da so ein Gewohnheitsweg, ja, und auf einmal so, oh, was ist das denn hier? Ach, da guckt irgendwas raus, was ist das denn hier? Ach, so ein bisschen Holz, was ist das denn? Ach, das könnte ja eine Kiste sein. Oh, da mache ich mal ein bisschen weiter hier. Das ist ja eine Schatzkiste. Boah, cool. So ein bisschen Deckel anheben. Oh, das funkelt schon. Ja, die will ich haben. Ist doch klar. Wie kriege ich die denn? Na, schnell die Erde wieder drüber. Dann gucke ich mal, wem der Acker gehört. Dann kaufe ich mir einen Acker und dann habe ich die Kiste. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt damit, du kannst nicht als professioneller Sucher sagen, ich suche mal das Reich Gottes, sondern du wirst irgendwann in deinem Leben darauf stoßen, weil Christus das will. Und dann gehen dir die Augen auf und dann siehst du, wow, das Reich Gottes, das ist Christus, mein Erlöser. Das sind Geschwister. Ich weiß noch, wie ich zum allerersten Mal in einen Gottesdienst ging, nachdem ich mich bekehrt habe. Das war wie eine Schatztruhe. Ich sah lauter Geschwister im Herrn. Ich sah Menschen, mit denen war ich nicht verwandt. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Aber mein Herz war voller Liebe für diese Menschen. Und die hatten auch Liebe für mich, obwohl die mich doch gar nicht kannten. Wie kommt das denn? Das ist die Liebe Gottes in der Gemeinde. Die schenkt er durch seinen Heiligen Geist. Die wirkt er. Und wenn wir hier heute so zusammen sind, dann wünsche ich mir, dass wir sagen, ja, danke, Herr. Erstmal danke, Herr, dass ich dich finden durfte, den Schatz. Und danke, dass du alles bezahlt hast dafür. Und danke, dass du die Liebe in mir bist. Und ich will auch ein Widerhall deiner Liebe sein. Das will ich widerspiegeln. Das will ich auch sein. Ich möchte, Christus, weite mein Herz, heile mein Herz. Füll mich mit deiner Liebe, dass ich Liebe habe für meine Geschwister in der Gemeinde, für meine Nachbarn, für die Leute um mich herum. Und dazu müssen wir auch alles geben. Wir müssen unser Leben Christus geben. Unser altes, schmutziges, egoistisches Leben ihm geben. Und er nimmt das sogar. Er nimmt das sogar. Er nimmt das ans Kreuz. Unser altes Leben, wir sind gekreuzigt mit ihm, was wir nächste Woche massiv feiern werden hier, wenn Menschen getauft werden. Hier wird das Taufbecken sein, für alle, die hier noch nicht waren. Hier ungefähr ist das Taufbecken. Ich stehe jetzt gerade im Taufbecken. Hier unten ist das Taufbecken. Und nächste Woche feiern wir, dass Menschen diese Erkenntnis haben und sagen, ja, Christus, ich habe ihn erkannt und ich gebe ihm mein Leben. Also ihr lieben Täuflinge, nächsten Sonntag ist Beerdigung. Aber es stimmt, also vom Bild her, von Römer 6 her, ist Beerdigung. Wir werden euch hier ersäufen. Oh. Wir werden euch hier ertränken. Den alten Menschen. Den egoistischen, den neidischen, den bösen. Den werden wir hier beerdigen und dann werden wir euch auferwecken in die neue Identität, die ihr seid. Eure neue Identität ist Christus, ist euer Leben. Christus, neue Identität. Wer bist du? Ich bin Pastor, ich bin Banker, ich bin Student. Du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, du gehörst zur Braut Christi, das ist deine Identität. Das andere sind alles so kleine Identitäten, versteht ihr? In Deutschland ist man meistens definiert über den Beruf. So, man lernt sich kennen und bald so eine der nächsten Fragen, die irgendwann kommt nach so ein bisschen Smalltalk, was machst du so beruflich? Wir definieren uns darüber. Ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist. Ich meine nur, es gibt eine Identität, das ist eine gute Identität, das ist eine gesunde Identität, das ist die tiefste Identität, ein Kind Gottes zu sein, gerettet durch Christus, abgewaschen durch sein Blut, auferstanden in ein neues Leben, verbunden mit ihm. Die erzieherische Liebe des Vaters formt mich, damit ich wirklich auch immer mehr so bin wie Jesus. Aber die Identität habe ich schon. Das feiern wir nächsten Sonntag hier. Und du kannst Gott immer preisen darüber, dass du ihn erkennen durftest. Ich sag's nochmal, das ist und bleibt das Größte. Die Liebe Gottes. Wir wollen sie gleich feiern, wenn wir den feiern, der sein Leben gegeben hat für uns. Ich möchte vorher, ich habe vorhin so im Lobpreis so Gott gebeten, dass er mir zeigt, wem ich ein kleines Geschenk machen soll. Ich habe so zwei Menschen auf dem Herzen Und ich möchte euch ein kleines Kaleidoskop schenken. So, also ihr seid alle geliebt, ja? Sorry, aber ich habe jetzt nicht so viele. Hier ist ein kleines Kaleidoskop, das möchte ich dem Stefan schenken. Stefan, das ist einfach so eine Erinnerung an diese Predigt. Und da kannst du dann, wenn du da mal so durchguckst, das Wichtigste ist jetzt nicht dieses, das ist ein ziemlich günstiges, kleines so. Aber das ist eine Erinnerung an die Predigt. Dann denk an die Liebe Gottes und an die vielen Facetten. Und ich weiß, dass du auch manches so im Herzen trägst. Wir haben uns darüber unterhalten, wo der Herr noch dein Herz heilen wird. Ja? Also du bist schon super unterwegs, sehr begeistert. Aber da gibt es was, wir haben darüber mal gesprochen, als mein Vater gestorben ist, du erinnerst dich vielleicht, wo es um deinen Vater ging. Und ich möchte dir heute sagen, Gott wird dein Herz heilen auch, dass du darüber hinwegkommst und dass die Liebe Gottes, die wird das heil machen. Ich segne dich im Namen Jesu. Jetzt habe ich noch ein zweites Kaleidoskop hier. Das möchte ich der Brigitte schenken. Bitte schön, Brigitte. Ich weiß nicht so viel über dein Leben wie beim Stefan, aber ich möchte dir das schenken als Ausdruck der Liebe Gottes. Ja? Christus hat sein Leben dir geschenkt. Und wenn du da ein bisschen mit rumspielst, mal durchguckst, denk an die Liebe Gottes. Ja? Denn die wird dich füllen, mehr und mehr. Und da wird noch mehr aus dir rausfließen. Das ist jetzt schon so. Wir sind sehr begeistert. Also hier könnte jemand Zeugnis geben, den ganzen Tag, glaube ich. Ne? Ja. Die Sandra. Gut. Wie immer habe ich viel zu viel vorbereitet, aber nächsten Sonntag geht es ja weiter. Ich möchte mit einem Bild schließen. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann können wir alle Gott danken, dass er die Brücke ist. Dass er die Brücke ist, die uns versöhnt mit Gott. Der Weg, dass wir überhaupt zu Gott gehen können. Hier ist nochmal eine ganz interessante Brücke. Wie wir sehen, wenn wir uns identifizieren mit diesem kleinen Mann da, dann war dieser Weg zu weit, da konntest du nicht rüberspringen, der Abgrund zu tief, da kannst du nicht runterklettern und wieder hoch. Keine Chance, aber Christus ist die Brücke. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann darfst du Gott danken dafür, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Aber ich möchte noch einen zweiten Gedanken anfügen. Wie steht es denn mit deiner Liebe gerade in deinem Herzen zu den Geschwistern in dieser Gemeinde? Ist da eine Brücke von dir da zu deiner Schwester, deinem Bruder? Oder gibt es eine, braucht man da jetzt Wartungsarbeiten? Also wir sind alle verbunden in der Liebe Christi. Keiner von uns ist besser oder schlechter. Und manchmal stehen wir uns im Weg. Wir haben doch mit Stolz noch zu tun, mit Neid, Arroganz. Was es alles so sein kann. Wir sind noch auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind alle noch nicht fertig damit. Wir sind zwar alle geliebt und geheiligt durch ihn, aber wir sind alle noch nicht fertig. So gibt es etwas. Gibt es da eine Person? Weil wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann könnten wir Christus ein großes Geschenk machen. Indem wir ihm Danke sagen und indem wir auch sagen, okay, da ist eigentlich jemand hier in der Gemeinde. Vielleicht ist die Person heute da, vielleicht ist sie auch nicht da. Da habe ich die Brücke abgebrochen. Oder ich habe sie ganz schön verrotten lassen. Sie sieht nicht mehr gut aus. Es ist nicht mehr so, sondern da ja, kann man kaum noch rübergehen, weil da würde man fast durchfallen, wie so eine olle Holzbrücke, die man nicht mehr gepflegt hat. Und ich möchte mit diesem Gedanken jetzt gleich das in das Abendmahl gehen. Wenn du sagst, da ist was, da ist jemand. Ja, der hat mich verletzt. Ich sag euch, wir verletzen einander. Das ist traurige Realität. Bis wir im Himmel sind, passiert das. Aber vergib doch. Vergib doch und damit baust du die Brücke neu. Vergib. Du bist verletzt worden. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Das tut weh. Das müssen wir gar nicht schönreden. Aber du kannst aktiv sein. Ja, auch wenn du denkst, ja, der andere müsste, der andere sollte, das ist immer unser Reflex, ja, der andere, der andere, der andere. Ich kann ja nicht und ich habe ja nicht und doch, du kannst. Zumindest heute dieser Person vergeben. Ich weiß nicht, ob es für dich auch dran ist, zu dieser Person zu gehen. Kann auch sein, aber davon hängt es jetzt nicht ab. Sondern der Herr möchte dein Herz heilen und er möchte die Liebe Christi, über die ich heute gepredigt habe und die du hoffentlich auch gespürt hast, erlebt hast, geglaubt hast, neu erfahren hast. Er möchte, dass diese Liebe fließt zu deiner Bruder, zu deinem Bruder, zu deiner Schwester in dieser Gemeinde. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe aber gerade eine andere Person vor Augen, die ist gar nicht hier, ist auch gut. Kommt darauf an, was der Heilige Geist an deinem Herzen gerade macht. Das weiß ich nicht, aber das weißt du. So gibt es jemanden, dem du vergeben musst. Ihr habt doch die Predigt von Andreas gehört. Vergebung. Wisst ihr, die Liebe Gottes, die stockt in deinem Herzen, wenn du nicht vergibst. Das ist ein Grundgesetz des Reiches Gottes, ob du es willst oder nicht. Vergib, lass los, segne. Segnet, die euch fluchen, heißt es. Segnet. Du sagst ja, boah, die Person, wenn du wüsstest, die kann ich doch nicht segnen. Und ich sage dir, du kannst dich heute entscheiden und du kannst es tun. Bitte Gott um Kraft, um Hilfe. Du kannst segnen in deinem Herzen. Und ich sage dir, was passieren wird. Segen wird fließen zuallererst zu dir selbst. Du wirst gesegnet sein, weil du loslässt, weil du segnest. Und dann kann noch viel mehr passieren. Das wissen wir nicht. Das kommt ja dann auch auf die andere Person an, ob die irgendwie mitmacht oder nicht. Das ist nicht in unserer Hand. Aber ich möchte, dass wir heute feiern, die Freiheit, die wir in Christus haben, der Sieg, den wir haben, der Triumph seiner Liebe, heißt auch, dass du Kraft hast, anderen zu vergeben und sie zu lieben und die Brücke neu zu bauen. Vielleicht einen Anruf nächste Woche, vielleicht eine nette Postkarte. Don't know, ich weiß es nicht. Da brauchst du die Führung des Heiligen Geistes, was da der nächste Schritt ist. Ob es vielleicht geht. Manchmal geht es nicht. Es gibt Menschen, bei denen geht gar nichts. Die haben sowas von die Tür zugemacht. Dann ist es nicht dran, dass du was tust, damit du erneut verletzt wirst. Aber vergeben, das solltest du. Segnen und gucken, wann der Geist Gottes dir diesen Hinweis gibt. Und jetzt geht was. Diene. Diene. Nicht herrschen. Dienen. Tu Gutes. Segne. Lass dir Kreativität von Gott schenken. Wie kannst du deine Liebe dieser Person ausdrücken. Und dann ist Freude im Himmel. Amen. Amen. Gut, lasst uns gemeinsam ein Lied singen und dann das Abendmahl feiern.